So, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Wow. So, und wir haben neue Gäste auch hier. Ich begrüße euch auch nochmal ganz, ganz herzlich. Und wir haben zwei Special Guests hier vorne, gleich vor mir. Da ist jemand aus Hebron, aus Israel und jemand aus Kolumbien auch nochmal ganz, ganz herzlich willkommen. Mit allen anderen natürlich. Shalom. Und wir fühlen im Moment sehr stark für Israel. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu laut ausgesteuert. Und unsere Gebete sind sehr stark für Juden und Palästinenser, dass Jesus, der Friedefürst, dass er sich erweist dort in diesem Land. Ja, ich möchte heute eine Reihe beginnen, eigentlich nur eine zweiteilige Reihe, und zwar geprüft in der Sonnenhitze des Lebens. Ich möchte mit euch sprechen über zwei besondere Persönlichkeiten, heute über Josef und nach dem Summer Ride werden wir über David sprechen. Und ich freue mich auch, dass Florian auch so eine ähnliches Thema gewählt hat für nächste Woche. Ich glaube, wir sind im Fluss des Heiligen Geistes. Ich habe so auf dem Herzen, dass wir Christen einfach so stark machen. Stark auch für Krisenzeiten. Stark auch für die Täler unseres Lebens. Und keine Angst, diese Predigt ist also nicht inspiriert, weil die Brasilianer die letzten zwei Spiele so furchtbar verloren haben. Ich weiß euren Trost zu schätzen. Viele von euch haben mir schon kondoliert und haben schon eben an der Tür für mich gebetet und so weiter. Und wollten mir schon T-Shirts drucken und alles Mögliche. Und wir Brasilianer, oder ich wollte mal sagen, mein 16. Brasilianer hofft ja mit meinem 5/16 Deutscher, dass wir heute den Titel holen. Amen. Preis dem Herrn. Ja, ich weiß, das macht euch glücklich. Amen. So, und ich möchte gerne jetzt zum Wort Gottes kommen, Amen, damit wir den Fußball abgehakt haben. Und ich möchte gerne mit euch hineinsteigen in das Leben von Josef. Josef ist einer der faszinierendsten und beeindruckendsten Persönlichkeiten überhaupt des Alten Testaments. Und ich möchte einsteigen mit euch in das Wort Gottes aus dem 1. Mose, aus Genesis, Kapitel 37, die Verse 3 bis 5. Und ich lese das Wort Gottes. Und Israel ist ein weiterer Name für Jakob. Ihr wisst vielleicht, Jakob hatte einen neuen Namen von Gott bekommen. Sein Name, zweiter Name war Israel. Er liebte Josef mehr als all seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen bunten Leibrock. Hier sehen wir diese intensive Liebe eines Vaters. Israel oder Jakob hatte in der Zeit 12 Söhne von 4 verschiedenen Frauen. Und er liebte Josef am meisten. Er liebte ihn so sehr, dass er als Patriarch, als jemand, der ja Autorität hatte, sogar seine Liebe ausdrückte, praktisch indem er ihm sogar ein Gewand, einen bunten Leibrock selbst webte. Was für eine intensive Liebe, eine Liebe, die sich auch in Taten ausdrückte. Aber das hatte seine Folgen. Denn als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Das hat dann auch Folgen. Innerfamiliäre Probleme. Wenn wir Kinder vorziehen vor anderen. Wenn wir unsere Kinder unterschiedlich lieben, das hat Folgen, auch schwere Folgen für den Familienfrieden. Sie fingen an, ihn zu hassen. Und Vers 5, und Josef hat einen Traum, den erzählt er seinen Brüdern, da hassen sie ihn noch mehr. Das heißt, Josef war nicht nur geliebt von seinem Vater, er war auch eine spirituelle Persönlichkeit, er hörte die Stimme Gottes. Er hatte eine besondere Gabe in seinem Leben. Er träumte die Träume Gottes und Gott sprach zu ihm durch die Träume. Und er war ein besonders gesalbter und ein besonders begabter Mensch von Gott, aber gleichzeitig war er auch ein unreifer Teenager. Er prahlte mit seinen Gaben. Er gab damit an. Er war ein Angeber und deswegen hassten ihn seine Brüder noch mehr. Und hier sehen wir schon die Schwierigkeit auch von Männern und Frauen Gottes, die einerseits begabt sind, sehr stark in ihren Gaben, andererseits unausgereift sind in ihrem Charakter. Und dieses Missverhältnis, das führt oft zu Spannungen im zwischenmenschlichen Verhältnis. Und ich lese noch eine weitere Stelle aus 1. Mose 37, die Verse 26 bis 28. Da sagte Juda zu seinen Brüdern, bisher was war passiert? Die Brüder, sie hüteten die Schafe auf den Weiden und der Vater Israel sagte zu seinem Lieblingssohn Josef, geh deine Brüder besuchen. Und das war keine gute Idee, weil Josef war nicht nur ein Angeber, Josef war auch eine ganz große Petze. Also in seinem jugendlichen Leichtsinn dachte er, er könnte so die Liebe des Vaters besonders nochmal bedanken oder wertschätzen, indem er alle die Missetaten seiner Brüder brühwarm dem Vater präsentiert hat. Und der hat natürlich dann ordentlich Feuer gegeben. Und deswegen hassten ihn seine Brüder noch mehr. Und als Josef dann kam zu seinen Brüdern, dann fanden sie das gar nicht lustig, weil sie hier dachten sie, hier kommt wieder die große Petze. Und sie hassten ihn so sehr, dass sie ihn umbringen wollten. Nur der Erstgeborene Rubens bewahrt ihn und wirft ihn in eine Zisterne, in einen tiefen Brunnen. Und dann kommt Folgendes, dann hat Juda folgende Idee, Vers 26. Da sagte Juda zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Und seine Brüder hörten darauf. Da kamen midianitische Männer vorüber, Händler, und sie zogen ihn heraus und holten Josef aus der Zisterne heraus. Und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschekel und sie brachten Josef nach Ägypten. So wurde Josef verkauft von seinen Brüdern auf den Rat von Juda für 20 Silberschekel und eine furchtbare Zeit begann für Josef. Er diente dort als Sklave, er war immer noch gesegnet vom Herrn, er wurde ausgetrickst von seiner Herrin, verführt oder fast verführt von seiner Herrin, landete dann, weil er Gott treu blieb, im Gefängnis. Und das waren lange Zeiten der Krise in seinem Leben. 15 Jahre, sagen manche Theologen. Bis Pharao ihn dann aus dem Gefängnis herausholte und Josef die Gelegenheit hatte, durch seine Gabe Gottes, durch einen prophetischen Traum vorauszusehen, dass Ägypten vor einer großen Krise steht. 7 fette Jahre, 7 dürre Jahre und er hat genau das Richtige geraten und er hat so nicht nur Ägypten, sondern die ganze Welt vor einer Hungerskatastrophe gerettet. Ein Retter. Und so kommt auch die Familie Josefs wieder an den Hof Ägyptens, um Korn zu holen. Er erkennt sie sofort, sie erkennen ihn nicht. Er erteilt ihnen eine Lektion und als er sich ihnen zu erkennen gibt, fürchten sie seine Strafe. Sie denken, nun ist er der mächtigste Mann auf der Erde. Wir haben ihn verkauft, er wird sich an uns rächen. Aber Josef gibt als Antwort, und das ist einer der schönsten Verse, einer der wunderbarsten Verse in der Bibel, und den möchte ich euch mitgeben, aus 1. Mose 50, Vers 20. Ihr zwar, sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Das ist mein Kernvers heute. Der Böse hat es böse erachtet in deinem Leben, aber Gott erachtet es zum Guten zu wenden. Das ist der einzige Vers, ist, den du heute nach Hause nimmst. Wenn du heute vielleicht gekommen bist, du bist in einer Krise, du bist in einem tiefen Leid, du bist in einer tiefen Not heute und dass du, wenn du mit Fragen gekommen bist, Gott, warum hast du das zugelassen? Wenn das der einzige Vers ist, den du heute mit nach Hause nimmst, Gott wird selbst meine tiefste Not ins Gute wenden, dann ist heute etwas Gutes passiert. Amen. Preis dem Herrn. Und ich möchte euch Josef ein bisschen vorstellen. Josef, er ist ein fantastisches Bild auf Jesus Christus. Josef, er spiegelt in seinem alttestamentlichen Dasein spiegelt er die Identität unseres Herrn Jesus Christus wider. Josef, er wird geliebt von seinem Vater. Das ist das, was Jesus auch wurde. Johannes 3, Vers 35 heißt es, der Vater liebt den Sohn und hat ihm alles
in seine Hand gegeben. Der Vater sendet Josef zu den Brüdern, die ihn hassten. Das hat der Vater mit Jesus auch gemacht. In Johannes 1, Vers 11 heißt es, der Sohn kam in diese Welt und die Seinen nahmen ihn nicht an. Im Gegenteil, Jesus wurde gehasst und gekreuzigt. Josef wird von Juda und seinen Brüdern für 20 Schekel verkauft in die Sklaverei, praktisch in den Tod verkauft. Auch Jesus ist verkauft worden von seinem Jünger Judas, Matthäus 26, 15, für 30 Silberlinge. Josef wird von seinen Brüdern für tot erklärt und sie brachten dem Vater das blutbetränkte Gewand. Auch Jesus, er ist gestorben und in die untersten Teile der Erde gegangen, so wie Josef auch in das unterste Gefängnis von Ägypten ging. Josef, er wird an einem bestimmten Tag von Pharao erhoben. Er wird zum zweiten Mann im ganzen Land erhoben. Er bekommt einen neuen Namen von Pharao, Zaphenat-Paneach. Das heißt so viel wie der Lebenserhalter. Auch Jesus Christus, Römer 6, Vers 4, er ist von den Toten auferstanden. Und so wie Josef eine ganze Welt gerettet hat, sind wir auch gerettet worden durch den Namen Jesus. Amen. Römer 6, Vers 4. Und dann Juda, eine hochinteressante Person auch in dieser Geschichte. Juda, der erst Josef verkauft und hinterher, als Benjamin versklavt werden soll, sein Leben hingeben will als Lösegeld für Benjamin. Und das ist ein Bild auf uns. Wir alle, sagt die Bibel, waren Sünder. Wir alle in dem Sinne waren wie Juda, Verräter und Feinde Gottes. Aber durch Jesus Christus sind wir verwandelt worden. Durch Jesus Christus wohnt diese Liebe in uns. Diese Liebe, die alles hingibt für unsere Brüder. Johannes 15, Vers 13 und Epheser 5, Vers 1 und 2, wo es heißt, wir sind Nachahmer Gottes geworden. Die Liebe Christi wohnt in uns. Amen. So Josef, er ist ein zweifacher Spiegel. Er reflektiert den Charakter Christi. Er ist aber auch ein Vorbild für die Gläubigen, für uns, die wir Prüfungen in unserem Leben zu überwinden haben. Und ich denke, die erste Prüfung, die Josef überwinden musste, war es, wie kann es eigentlich sein, dass meine Brüder, die ich liebe, meine Brüder, die mein eigen Fleisch und Blut sind, wie haben sie mich in den Tod verkauft? Wie kann es sein, dass jemand, den ich liebe, mir so viel Schmerz, so viel Ablehnung, so viel, wenn man so will, Tod zugefügt hat? Und ich glaube, die Geschichte von Josef ist eine Geschichte, so wie sie in jeder Familie stattfinden kann, in jedem Leben. Josef war, wie gesagt, ein begabter Mensch, gleichzeitig aber auch ein unreifer Teenager. Sie waren neidisch auf ihn, 1. Mose 37, 3 und 4. Sie fingen an, ihn zu hassen. Weißt du, alle Taten, die wir tun, die fangen an einem Ort an. Die fangen genau hier an. Hier in unserem Kopf. Und so auch bei den Brüdern. Sie haben nicht einfach ihn nach Ägypten verkauft. Da ist etwas passiert in ihren Köpfen. Sie fingen an, ihn zu hassen. In 1. Mose 37, 18 heißt es, sie steigerten sich so sehr in ihrem Hass, dass sie ihn sogar umbringen wollten. Die Brüder Josefs, sie waren mit Zorn und Eifersucht erfüllt. Sie waren, wie soll man sagen, das Ergebnis eines Familienfluchs. Ihr Vater Jakob liebte eigentlich von ganzem Herzen eine Frau, und das war Rahel. Aber er wurde betrogen von seinem Schwiegervater, vielleicht kennt ihr die Geschichte, und er musste zwei Frauen heiraten. Eine Lea, die er verachtete, die er ablehnte, und eine, die liebte er. Und in diesem ganzen Prozess kamen noch zwei andere Frauen dazu. Vier Frauen, alle hatten Kinder, und er liebte nur eine. Was für eine tragische, heute würde man sagen, Patchwork-Familie. Was für ein tragischer Vater, was für eine tragische Position hat er. Und all diese Schuld, all die Schuld, die sich in diesem Familiensystem aufgeladen hat, reagiert sich ab, entlädt sich an dem kleinen Josef. Dieser ganze Hass, der in den Brüdern wohnte. Und auch wir tragen unser Päckchen. Auch wir haben Ungerechtigkeiten erlebt. Auch wir haben Dinge erlebt in unserem Leben. Und es ist wichtig, dass wir lernen, mit diesen Paketen, mit denen wir rumlaufen, umzugehen. Sprüche 16, Vers 32 heißt es, besser ein Langmütiger als ein Held, besser wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Gott sagt hier, mir ist mehr daran gelegen, als ein Mann an eine Frau, die ihren Charakter beherrscht, die ihren Zorn beherrscht, als jemand, der eine große Stadt erobert. Gott geht es nicht so sehr um Taten, meine Freunde. Gott geht es um Charakter, um Identität. Das ist übrigens unser Thema im Moment. Was glaubst du, wer du bist? Was ist deine, was ist meine Identität? Gott ist das wichtiger, dass wir das wissen, was wir sind, weil wenn aus Identität kommen Taten, kommen unsere Entscheidungen, aus Taten kommt aber niemals Identität. Und deswegen ist es so eine wichtige Herausforderung für jeden von uns, dass wir mit unserem inneren Verletzung, mit unserem inneren Zorn, dass wir das verarbeiten können. Als wir dann Christ geworden sind, haben wir gemerkt, wie wir früher mit unserem Zorn umgegangen sind. Wir haben ihn einfach ausgelebt. Wir haben einfach unsere Cholerik an anderen Leuten ausgelassen und wir haben gesehen, welche Auswirkungen das gehabt hat, wie wir Menschen verletzt haben in unserer Ehe, in unserer Freundschaft, bei unseren Kindern. Als wir Christ geworden sind, da mussten wir uns ja benehmen. Und wir haben uns vorgenommen, jetzt wo ich Christ bin, da werde ich brav. Und wir haben angefangen, unseren Zorn herunterzuschlucken. Wir haben dann Predigten gehört, wo gepredigt worden ist, vergebt einander. Wenn du nicht vergibst, dann wird Gott dir auch nicht vergeben. Wow. Und so haben wir pro forma vergeben. Ich vergebe dir. Aber ich werde es nie vergessen. Das haben wir dann nicht ausgesprochen. Und es wohnt hier. Hier wohnt es. Ich frage manchmal Leute, die zu mir zum Gespräch kommen, wo ist der Zorn? Hier? Nein, sie sagen hier. Und es kocht. Es kocht für alle Ewigkeit. Wie können wir mit Zorn, unterdrückten Zorn umgehen? Weißt du, Zorn kommt manchmal in anderer Form wieder heraus. Zorn kann sich manchmal verwandeln in Depression, in Traurigkeit. Sprüche 17, 22 sagt, ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dürrt ein Gebein aus. Das heißt, wenn wir in uns eine Wunde haben, wenn wir in uns eine Depression haben, eine Wut, die sich verwandelt hat in Traurigkeit, dann kann es sogar körperliche Krankheiten hervorrufen, sagt das Wort Gottes. Unterdrückter Ärger macht uns stumm. 1. Mose 37, 4. Die hasserfüllten Brüder verstummten, sie grüßten ihn nicht mehr. Ich glaube, das ist eines der schlimmsten Waffen, die wir haben. Und davon können Ehepaare auch ein Lied singen. Wenn Ehepartner wütend sind, verletzt sind und nicht mehr miteinander reden. Wir nennen das in der Seelsorge das Schwert des Schweigens. Sie trugen das Schwert des Schweigens. Sie grüßten Josef nicht mehr, bis es sich entlud in einer Gewalttirade. Wie gehen wir mit Zorn und Ärger um in unserem Leben? Wie können wir Zorn und Ärger über Ungerechtigkeit überwinden? Bill Hybels sagt in seinem sehr zu empfehlenden Buch Aufbruch zum Leben, sagt er, Ärger ist an sich nicht gut oder schlecht. Ist so wie ein Tomatenmesser. Du kannst mit einem Tomatenmesser eine Tomate schneiden oder du kannst deinen Bruder damit umbringen. Ärger an sich ist neutral. Ärger, würde ich sagen, so wie Bill Hybels es sagt, ist sehr gut ausgedrückt in seinem Buch, ist wie eine rote Warnleuchte an unserem Armaturenbrett. Vielleicht hast du das auch mal gehabt in deinem Auto. das Öllämpchen leuchtet auf. Und dann kannst du zwei Sachen machen. Du kannst dieses Öllämpchen ignorieren. Du kannst darüber schimpfen. Du kannst darüber beten. Von mir aus auch. Oder du kannst anhalten an dem nächsten Parkplatz. Du kannst die Motorhaube öffnen. Du kannst diesen Verschluss aufmachen und du hast vielleicht ein bisschen Öl dabei oder fährst an die Tankstelle und kaufst dort welches und kannst dort Öl einfüllen. Amen. Das heißt, Zorn ist nichts Gutes oder Schlechtes, ist einfach nur eine Warnleuchte in unserem Leben. Wenn wir von Zorn geplagt sind, ist einfach nur eine Leuchte. Hey, mach mal die Motorhaube auf. Schau doch mal nach, was los ist in deinem Herzensmotor. Warum ist da so viel Bitterkeit? Warum ist da so viel Zorn? Warum gehst du gleich los wie ein HB-Männchen bei der kleinsten Kleinigkeit? Mach die Motorhaube auf. Gottes Weg der Heilung in dem Leben von Josef. Und ich kann mir vorstellen, in diesen 15 Jahren hat er wohl immer wieder an eine Geschichte gedacht. Warum wohl die Brüder ihn in diese Zisterne geworfen haben und warum sie ihn verkauft haben an die Ismaeliter. Er hat doch sicher als Teenager geschrien, rettet mich, Brüder, rettet mich. Und sie haben nicht geantwortet. Kalten Herzens haben sie ihn verkauft. Kalten Herzens haben sie ihren Vater betrogen. Wie kann das möglich sein? Und vielleicht hat er nachts in seinem Bett gelegen und hat immer wieder darüber nachgedacht, weil er dort in der Sklaverei war. Und er hat so viele Peitschenhiebe bekommen, er hat so viel Ungerechtigkeit und Betrug dort erlebt. Er hat gesagt, meine Brüder sind schuld daran. Wie kann ich mich einmal rächen? Wie wird einmal der Tag aussehen, wenn ich meinen Brüdern begegne? Kennst du auch solche Stunden? Josef war ein Mensch von Fleisch und Blut. Er war kein Übermensch. Wie ist er damit umgegangen? Wie konnte er seine Bitterkeit überwinden? Und eines Tages kommt es, wie es kommen muss. Gott liefert ihm seine Brüder auf dem silbernen Tablett. Er ist der zweite Mann in Ägypten. Er hat alle Macht, so oder so zu machen. Er kann jeden Menschen umbringen oder nicht. Er ist der zweite Mann von Pharao. Er ist Pharao selbst. Und da stehen seine Brüder. Er hätte sofort so machen können, er hätte sie alle schlachten können. Aber Josef, und das finde ich auch interessant, er sagt nicht so wie wir Christen oft, oh, ich vergebe euch. Oh. Weil wenn ich nicht vergebe, vergibt mir mein Vater nicht. Nein, das macht er nicht. Nein, er fasst sie schon hart an. Er fragt sie aus und er sagt, wo ist mein Bruder Benjamin? Das war ja sein Ganzbruder, sein fleischlicher Bruder. Die anderen waren ja nur Halbbrüder, waren von Söhne von anderen Frauen. Aber er hatte mit Rahel nur noch einen Bruder, das war der Benjamin, der war nicht dabei. Und dann trickst du das so ein bisschen, so dass sie Benjamin bringen müssen. Er behält Simeon als Geisel bei sich und dann kommen sie irgendwann wieder mit Benjamin und dann trickst du sie aus und lässt er seinen silbernen Becher in dem Weizensack von Josef, von Benjamin und dann macht das alles so, um sie auf die Probe zu stellen. Sagt, Benjamin muss als einziger, als Geisel, als Sklave für immer, muss in Ägypten bleiben. Und dann stellt er sie auf die Probe, wie werden sie sich wohl diesmal verhalten? 15 Jahre später. Werden sie ihn genauso preisgeben, wie sie mich damals preisgegeben haben? Und auf einmal kommt Judah. Judah, derselbe, der vor 15 Jahren ihn für 20 Schekel verkauft hat. Der Verräter, der Mörder, wenn du so willst. Judah kommt und sagt, großer Herr, sie hatten ihn ja immer noch nicht erkannt. Unser Vater leidet immer noch unter unserer Schuld, unter dem Josef, den wir verkauft haben in die Gefangenschaft. Nimm mein Leben an seiner Statt. Hier bin ich, nimm mein Leben. Und er wollte sich praktisch als Austauschgeisel geben für Benjamin. Und in dem Moment bricht das Herz von Josef. Er fängt an zu weinen und offenbart sich ihm als der verlorene Bruder. Was für eine starke Geschichte. Josef hat hier nicht einfach so vergeben. Josef hat auch gesagt, was ihm schwer gefallen ist. Josef hat gesagt, was ihn verletzt hat. Und das Zweite ist, wir sehen das hier nur ansatzweise im 1. Mose 4, 41, 51, 52. Er nennt seine beiden Söhne, die ihm von einer Ägypterin in dieser Zeit geschenkt worden sind, er nennt sie Manasse und Ephraim. Manasse bedeutet, denn Gott hat mich vergessen lassen, alle Mühe. Und Ephraim heißt, übersetzt, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht in dem Land meines Elends. Josef hat etwas erlebt in seinem tiefsten Not, in seinem tiefsten Tal. Da war der Herr bei ihm und hat ihn getröstet. So stark getröstet, dass er seine Mühe vergessen hat. So stark getröstet, dass er erkannt hat, selbst im Elend, selbst im tiefsten Tal kann Gott mich fruchtbar machen. Amen. Gott ist ein guter Gott. Denn Gott ist der Gott, der nahe ist denen, die zerbrochenen Herzen sind. Psalm 34, Vers 19. Gott ist ein Gott, der sich der Schutzlosen und Einsamen annimmt. Amen. Das war die erste Prüfung in dem Leben von Josef. Durch Gottes Gnade, durch Gottes Trost vergeben. Wirklich vergeben. Die zweite Prüfung war, wie überwindet man sexuelle Verführung? Josef kam, als er Sklave verkauft war, an den Hof Potiphas. Und schon kurz nach, in den ersten Tagen seiner Sklavenschaft, heißt es über ihn im 1. Mose 39, 2, der Herr aber war mit Josef. Hey, ihr Lieben, wenn der Herr mit uns ist, dann haben wir nicht nur die halbe Miete drin, dann haben wir sogar die doppelte Miete drin. Amen. Preis dem Herrn, ist doch ganz egal, wo du bist. Ob du im tiefsten Gefängnis von Ägypten bist, ob du irgendwie Schwierigkeiten hast mit deiner Ehe, ob du Schwierigkeiten hast mit deinen Kindern, ob du vielleicht gekündigt wirst, ist doch egal. Der Herr ist mit mir. Amen. Halleluja. Der Herr ist mit ihm. Und dann heißt es hier, hör mal gut zu, 1. Mose 39, 2, und er war ein Mann, wenn hier Frauen heute hier sein sollten, kannst du auch Frau einsetzen, und ich bin eine Frau, dem alles gelang. Amen. Oder es kann auch wörtlich übersetzt werden, er war ein Mann des Gelingens. Oder du bist eine Frau des Gelingens, wenn der Herr mit dir ist. Amen. Alles, was er tat, gelang ihm. Epheser 1, Vers 3 sagt, dass wenn wir mit Christus Jesus sind, dass er uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und wo war er? Er war Sklave. Seine Umstände waren nicht gut. Das heißt, selbst wenn unsere Umstände negativ sind, kann Gott uns immer noch segnen. Ist das wahr? Amen. 1. Mose 39, 3. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen. Das ist unsere Aufgabe. Was, wenn wir gesegnet sind, dann legen wir uns nicht ins Bett und sagen, wir sind Gesegnete, sondern dann lassen wir es richtig krachen, Amen. Dann bringen wir diesen Segen weiter. Dann bringen wir unseren Segen in unsere Firma. Ja, ich weiß, du magst deinen Chef nicht. Egal. Gott liebt deinen Chef, Amen. Dann lassen wir es richtig krachen, weil dann der Chef sieht, wow, dieser Mann ist von Gott gesegnet. Ich will wissen, warum. Das ist der Weg, den Gott mit uns geht. Und weißt du, wenn wir gesegnet sind von Gott, dann werden wir attraktive Persönlichkeiten. Amen. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, du bist sehr attraktiv. Amen. Du bist sehr attraktiv. Halleluja. Erst Mose 39, Vers 5. Da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Ich sage dir, wenn der Segen Gottes auf uns ist, dann werden wir zu attraktiven Persönlichkeiten. Das ist die gute Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille, dann werden wir auch attraktiv für Versuchungen. Ja? Dann werden wir auch sogar sexuell attraktiv. Dieser Josef, er wurde ein Objekt der Begierde, der finsteren Begierde von seiner Herrin. Und sie wollte ihn verführen, sexuell verführen. Und wie wollte sie ihn verführen? Das ist genau die gleiche Strategie wie damals die Schlange bei Adam und Eva, durch Worte. Ständig sprach sie zu ihm, tagtäglich redete die Frau zu ihm. 1. Mose 39, Vers 10. Das ist die tagtägliche Bombardierung durch die Medien, durch das Fernsehen, durch das Internet. Sex vor der Ehe, Sex außerhalb der Ehe, ganz egal. Hauptsache, dir geht's gut. Hauptsache, du hast Spaß. Und wir hören diese Lügen tagtäglich. Wir werden praktisch bombardiert mit diesen Lügen. Wenn ich das tue, dann geht's mir gut. Dann glauben wir mehr diese Lügen als dem Wort des Herrn, was uns befiehlt, heilig und rein zu leben. Sie sprach ja nicht nur zu ihm, würdest du bitte, sondern sie spricht hier in Befehlsform. Sie war seine Vorgesetzte. Das ist auch etwa ein großer Teil unseres Lebens. So viele Menschen werden sexuell abhängig gemacht. Sexuelle Bedrängung auf dem Arbeitsplatz. Sexuelle Verführung schon in der Kindheit durch Verführung, sei es geistlicher Art, sei es gewalttätiger Art. Und wie können wir unsere Kinder schützen? Wie können wir uns selbst schützen, dass wir ein heiliges, ein reines Leben führen? Josefs Verhalten, 3 Punkte. Vers 8. Er sprach nicht. Nein. No. Er sagte nein. Weißt du, viele Christen, die müssen mal in eine Nein-Schule gehen. Amen. Wir sind, kennst du den Ja-Sager-Film? Die sagen immer ja. Ja, ja, ja. Die sagen aber nicht nur zu Gott ja, sagen auch zum Teufel ja. Und es ist wichtig, dass wir auch Nein sagen. Wir haben das richtig mit unseren Kindern früher gefeiert. Wir sagen, jetzt feiern wir mal Nein. Kommt wieder so eine Schwester aus der Gemeinde, will dich küssen. Nein. Und unsere Kinder hatten ihren Spaß. Aber nicht nur zu Hause, auch in der Gemeinde. Schwester XY hat ganz schön geschaut. Preis dem Herrn. Und wir müssen aber auch Nein sagen, wenn bestimmte Jungs oder Mädels sagen, wenn deine Liebe echt ist, dann schlaf heute mit mir. Sagen wir Nein. Warum? Weil ich mir selbst das wert bin. Ich möchte gern rein in die Ehe gehen. Ich möchte gern von jemandem gedatet werden. Ich möchte von jemandem ausgeführt werden, der mich ausführt bis zum Traualtar. Amen. Preis dem Herrn. Warum? Weil ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Diamant Gottes. Ich brauche nicht mir von irgendjemandem, der, wer weiß, wen schon mit jemandem geschlafen hat, mir zu sagen zu lassen, ich bin wertvoll, weil ich mit ihm ins Bett gehe. Ich bin wertvoll, weil Gott das sagt. Amen. Preis dem Herrn. Deswegen darf ich auf jemanden warten, der alles für mich hinlegt. Auch selbst seine sexuelle Heiligkeit. Er verweigerte sich, heißt es hier in Vers 8. Er sagte nein. Vers 10, er hörte nicht auf sie. Wir haben heute so viele Quellen, die zu uns sprechen, die alle mögliche Unreinheit über uns ausgießen. Internet, YouTube, Fernsehen. Schalt doch auch mal ab. Oder mach mal Zweierschaft mit jemandem und sage, du, ich weiß, du bist auch ein heiliger Mann, eine heilige Frau. Gott, ich möchte gerne mit dir eine Zweierschaft haben. Ich gebe dir mein Passwort für YouTube. Wow. Ich möchte gerne, dass du siehst, was ich sehe. Ich möchte gern, dass ich auch vor dir bekennen darf, hier habe ich gefehlt. Hier habe ich wieder ein Porno mir reingezogen. Ich möchte das loswerden. Ich möchte rein sein für meinen zukünftigen Ehepartner. Er hörte nicht auf sie. Und er mied ihre Gegenwart. Vers 10. Er ging nicht dahin, wo sie war. Wenn du weißt, dass du eine Schwäche hast in sexueller Heiligkeit, dann geh doch nicht hin, wo Dinge sind, die schieflaufen. Geh doch nicht in die Clubs, geh nicht ins Bordell, geh nicht auf bestimmte Partys, wo du schon weißt, da warten schon bestimmte Leute. Er mied sie. Und eigentlich muss man ja sagen, Warum hatte er solch eine Kraft? Eine solche Kraft, ihr zu widerstehen. Du musst dir das mal psychisch auch noch mal reinziehen. Er war ein Kind, als seine Mama gestorben war. Er hatte wenig Mutterliebe bekommen. Diese zärtliche Liebe, weißt du, wovon ich spreche? Sein Vater, der ihn so lieb gehabt hat, er war getrennt von ihm 15 Jahre lang. Kein Liebeswort, nur Sklaverei, nur die Peitsche. 15 Jahre lang Sklaverei, nur Schläge. Und dann kommt eine Frau und sagt, ich liebe dich. Das sagt eine Frau, ich finde dich schön. Ho, ho, ho. Das geht wie Öl runter. Welcher Mann, der da nicht schwach wird, sag mir das. Welcher Mann, der da nicht schwach wird. Josef, er war auch aus Fleisch und Blut, war aber kein Supermann. Aber er hatte zwei Geheimnisse, warum er stark sein konnte in der Versuchung. Erstens, er fürchtete seinen Gott. Ich sage dir, Gottes Furcht kann dir dein Leben retten. Und das Zweite, er wusste, was sexuelle Übergriffe in seiner Familie angerichtet hat. Seine Schwester Dina wurde vergewaltigt, 1. Mose 34. Und eine ganze Stadt wurde zerstört. Und was ich glaube, dass viele sind so verstrahlt, so belogen von unseren Medien, sie sehen Sexualität nur als einen körperlichen Akt. Aber die Bibel hat sehr viel über Sex zu sagen. Die Bibel sagt, dass Sexualität nicht nur eine körperliche Dimension hat, sondern eine geistliche Dimension. Die Bibel sagt, dass wenn zwei Menschen miteinander Sex haben, dass sie ein Fleisch werden. Dass sie zu eins verschmelzen. Die Bibel sagt sogar, zieht eine Parallele im 1. Korinther 6, Vers 17 und Verse 15 und 16. Hochinteressant, dass wir ein Geist sind mit dem Herrn. Das heißt, wir verschmelzen mit dem Heiligen Geist im Geist. Und er sagt dann etwas weiter früher, sagte, wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, eins wird mit ihr. Und er meint hier nicht irgendwelche Prostituierten, die wir von heute kennen, sondern das waren Tempelprostituierte. Das waren Prostituierte, die waren angestellt in einem Tempel und vertraten eine Gottheit, einen Dämon. Das heißt, damals im alten Griechenland, wenn du einen Dämon angebetet hast, dann hast du mit seiner Prostituierten geschlafen und wurdest eins mit dem Sex, mit dem Geist, der dahinter steht. Und das ist das, was Paulus sagt, dass wenn wir Sex haben, dass es nicht nur eine körperliche Dimension ist, sondern dass wir verschmelzen mit der Seele des anderen und dass wir verschmelzen auch mit dem Geist, der dahinter ist. Was für eine große Gefahr. Und ich war letztens bei einer Bekannten und sie hat mir erzählt von ihrer Schwester. Sie sagt, es ist eine glückliche Frau. Sie hat zwei Kinder, sie ist glücklich verheiratet, sie liebt ihren Mann von ganzem Herzen. Sie ist Krankenschwester. Sie hat sich so sehr ein drittes Kind gewünscht. Und sie geht zur Untersuchung und sie sagt, ich wollte einfach zur Untersuchung gehen, weil ich wurde nicht mehr schwanger. Und dann findet sie heraus, sie hat eine Geschlechtskrankheit und sie ist darüber unfruchtbar geworden. Und dann hat sie erst noch gedacht, naja, ich bin Krankenschwester, ich bin mit vielen Spritzen und so weiter in Kontakt. Aber dann sagt der Arzt, nein, es kann nur durch Sex übertragen werden. Und sie hat ihren Mann konfrontiert, hat gesagt, du, es gibt nur eine Möglichkeit, du wirst fremdgegangen oder du warst bei einer Prostituierten. Und er hat es nicht zugegeben. Und ihre Ehe ist darüber zerbrochen. Sie ist unfruchtbar und sie hat sich so ein neues Kind gewünscht und ihre Ehe ist getrennt. Weißt du, Gott ist doch kein Spielverderber, wenn er uns Grenzen zieht in der Sexualität. Sexualität ist übrigens gar nicht die Erfindung des Teufels, ist die Erfindung von Gott. Und eine schöne Erfindung, wenn man dann erst verheiratet ist, Amen. Aber sie ist auch gefährlich, wenn du außerhalb der Verkehrsrichtlinien fährst. Du selber, wie im Straßenverkehr, wirst eine Gefahr nicht nur für dich selbst, sondern auch für andere. Gott ist gut. Und Josef sagt, ich werde nicht gegen Gott sündigen und ich werde nicht mein Leben und das Leben anderer zerstören. Letzte Prüfung. Josef, er war 100% enttäuscht über Gott. Er sagte, Gott, warum hast du das zugelassen? Warum bin ich hier im tiefsten Gefängnis? Du hast mir doch einen Traum gegeben. Du hast mir doch gesagt, meine Ehre würde hoch, also diese Weizenehre würde hochstehen und alle würden sich vor mir verneigen. Genau das Gegenteil ist passiert. Die, die sich vor ihm verneigen sollten, verkauften ihn in den Tod. Weißt du, er hat etwas gelernt auf der Durststrecke seines Lebens. Er hat gelernt, selbst wenn meine Verheißungen jetzt noch nicht eingetroffen sind, Gott ist treu. 1. Mose 50, Vers 20, hier ist der Vers, zu dem wir wieder zurückkehren. Er hat etwas erkannt. Gott hat beabsichtigt, all das Übel, in dem ich stecke, es zum Guten zu wenden. Nicht nur für mein Heil, sondern auch für das Heil von anderen. 1. Thessalonicher 5, Vers 18 sagt, in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus für euch. Ist gar nicht so leicht, ne? In allem Dank zu sagen. Hey, wenn wir heute Weltmeister werden, dann sagen wir alle Danke, Amen. Aber als wir Brasilianer gegen euch 1-7 verloren haben, dann zu danken, das ist schon schwieriger. Jetzt lachen wir noch, ne? Aber was ist morgen am Montag, wenn der Kater uns einholt, sagen wir dann immer noch Dank. Es ist der Wille Gottes für uns, dass wir Gott danken. Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Wow, was für eine Erkenntnis. Und mein Gebet ist heute Morgen, dass diese Erkenntnis dich flasht. Ich weiß nicht, in welchem Tal du bist. Ich weiß nicht, in welchem Gefängnis des Leids du heute steckst. Aber ich sage dir, der Heilige Geist spricht heute zu dir. All die negativen Dinge, all den Schmerz benutzt Gott zu deinem Besten. Amen. Halleluja. Und so kam Paulus, gerufen durch eine Vision nach Philippi, landete im Gefängnis und er pries Gott, ausgepeitscht und in Ketten. Und Gott hat sein Gefängnis geöffnet. Das ist mein Gebet für dich heute. Gott wird dir diese Erkenntnis schenken. Gott hat nicht nur die Kraft, dich durch die Durststrecke durchzubringen, er wird auch alle deine Ketten zerbrechen. Zum Guten für dich und für andere in Jesu Namen. Amen. Lass uns unsere Augen schließen. Ich möchte gern mit uns beten. Und ich möchte gerne heute eine heiße, eine leidenschaftliche Einladung machen. Für Menschen, die sagen, diesen Jesus Christus muss ich haben. Ich bin nämlich auch in einem tiefen Gefängnis meiner Verletzung, meiner depressiven Gefühle, in meiner Bindung und Sünde, in meiner Scham, in meiner Zerbrochenheit. Und wenn Jesus Christus dieser Erlöser ist, wenn Jesus Christus dieser Lebenserhalter ist, von dem du sprichst, dann möchte ich ihn gerne kennenlernen. Mein Freund, ich möchte sagen, dafür ist Jesus Christus gekommen, nur für einen Zweck, nur für dich. Und er ist am Kreuz gestorben, er hat alle unsere Sünden hat er auf sich genommen. Er sagt sogar, das heißt sogar im Wort Gottes, dass sogar der ganze Fluch, unser Fluch liegt auf ihm, damit der Segen Abrahams auf uns komme. Und während wir unsere Augen geschlossen haben, vielleicht ist hier jemand, der sagt zum allerersten Mal in seinem Leben, ich möchte diesen Erlöser, ich möchte diesen Jesus Christus einladen in mein Herz. Ich möchte ihn heute bitten, dass er mich reinigt. Ich möchte ihn heute bitten, dass er mein Herz heilt von allem Zorn, von aller Bitterkeit, von aller Bedrängnis, von allen Bindungen, dass er mir meine Schuld vergibt. Ich möchte ihn gern wählen als meinen Herrn und Meister, dass er mich beschützt und führt. Und wenn hier jemand ist, der sagt, ich möchte diesen Jesus aufnehmen, dann bitte ich Sie doch mal ganz kurz Ihre Hand zu heben. Ist vielleicht jemand hier? Dann heben Sie kurz mal Ihre Hand. Hier ist jemand. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Meister. noch jemand hier, dann möchte ich gerne für Sie beten. Heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Hier vorne ist jemand. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Heben Sie ganz kurz. Dort ist jemand. Gott segne Sie. Ein heiliger Moment. Ein wichtiger Moment. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ein Kind hat sich gemeldet. Das ist das schönste Geschenk. Dort ist jemand. Gott segne Sie. Wir nehmen noch eine Sekunde für jemand, der die schönste, wichtigste Entscheidung in seinem Leben treffen will. Hier sind zwei. Amen. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Wow, so viele Hände heute. Komm, wir stehen mal zusammen auf als Familie mit diesen wunderbaren und wertvollen Menschen. Und wir beten laut zusammen. Lieber Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Reinige mich von meiner Schuld. Vergib mir all meine Sünde. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als mein Retter, als mein Herrn. Fülle mich mit deinem guten Heiligen Geist, mit deiner Heilung, mit deiner Freude. Heile du mein Herz. Dir will ich mein Herz schenken und dir folgen in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Wir bleiben noch einen Moment stehen. Alle, die sich gerade gemeldet haben, ich würde sehr gerne Sie gleich nochmal begrüßen und beglückwünschen. Ich möchte Ihnen gerne noch was schenken, aber ich möchte gerne, dass wir unsere Augen noch einmal schließen. Und ich glaube, dass Gott hier gesprochen hat, heute Morgen. Eine ganz wichtige Botschaft. Hier sind Menschen, die sich auch so fühlen wie Josef. Du bist schon lange gläubig. Du hast viel Leid. Du hast viel Schmerz erfahren, sogar von Brüdern und Schwestern, die dich für weniger als 20 Silberschekel verkauft haben. Aber ich möchte heute dir sagen vom Heiligen Geist, Gott spricht heute in dein Leben. 1. Mose 50:20. Der Böse hat es zum Bösen ersonnen in deinem Leben, aber Gott wird es zum Guten wenden. Und ich möchte gern, wer sagt, ich bin genau in diesem tiefen Loch des Zornes, der sexuellen Versuchung, der Bitterkeit, des Haders mit Gott, dass du einfach an deinem Platz deine Hände öffnest. Und ich würde gern beten für dich, dass der Trost und dass die Kraft Gottes dich heute erfüllt. In Jesu Namen. Heiliger Geist, berühre jeden Einzelnen, der jetzt gerade seine Hände öffnet. Berühre jeden Einzelnen. Du kennst ihre Herzen. Du kennst ihren Schmerz, Vater. Danke, Herr, dass du nah denen bist, die zerbrochenen Herzen sind, Herr. Segne sie, Vater. Gib ihnen neue Kraft. Und der Herr spricht zu euch. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Lass den Mut nicht sinken. Denn ich will all deine Drangsal, all deine Not will ich wenden und dir zum Besten dienen lassen. Und ich will dein Gefängnis sprengen, spricht der Herr. Amen. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Amen. Ihr Lieben, lasst uns den Herrn preisen. Er ist würdig. Amen. Lasst uns ihn hoch erheben, auch im Lobpreis. Amen.